willkommen bei Nebenbei Durchstarten, dem Podcast. Ich bin Maike und Gründerin von Joventur und nebenbei Flugbegleiterin. Tomatensaft gibt es hier allerdings keinen, dafür einiges über Startups und ein wenig über Fliegen, aber auf keinen Fall Bullshit-Bingo.
Soll ich dich nochmal nach deinem ersten Liebesbrief fragen?
Du kannst mich gerne nochmal nach meinem ersten Liebesbrief fragen.
Wann hast du deinen ersten Liebesbrief bekommen?
Wann ich den bekommen habe? Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon so lange her.
Also bei mir war es in der 8. Klasse von Thomas Engel. Und ich kann den Namen eigentlich sagen, weil es gibt so viele Thomas Engel. Das ist wie Markus Müller.
Ja, das stimmt.
Also Thomas Engel. Und weggenommen hat ihn mir Annika Kummer. Und das kann ich sagen, weil ich weiß, dass Annika diesen Podcast hört. Und Annika, du hast dich damals auf die Toilette verzogen und dich eingeschlossen mit diesem Liebesbrief und hast ihn gelesen, bevor ich ihn gelesen habe. Und ich fand das echt mies. Und ich weiß, dass du den Podcast hörst. Und ich weiß, dass du nicht mehr Annika Kummer heißt, sondern dass du geheiratet hast. Und ja, das war mies. Aber ich will gar nicht über Liebesbriefe sprechen, sondern über Leserbriefe. Denn ich habe Leserbriefe letzte Woche bekommen, besser gesagt Leser-E-Mails. Und das finde ich sehr cool. Ich sehe es zwar immer an den Statistiken, dass der Podcast wirklich gut gehört wird, aber durch die Zuschriften merke ich halt, dass ich auch Interesse wecke. Und zwei Zuschriften von Nadja und Alexander beziehen sich sehr auf Tourismus und auf Reiseveranstaltungen. Und eine E-Mail von David bezieht sich mehr auf Pressearbeit, und dafür habe ich mir Christina Richter für den Podcast eingeladen. Christina arbeitet bei Joventur im Bereich Pressearbeit, und stell dich doch mal kurz vor.
Ja, ich bin Christina, und wie Maike schon sagte, unterstütze ich Joventur beim Thema Pressearbeit. Ich bin beruflich Freelancer im Bereich Presse, Social Media, Personal Branding. Fassen wir es als Kommunikation zusammen und unterstütze verschiedene Firmen aus dem Digitalbereich und auch Gründerinnen schwerpunktmäßig bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit, bei ihrer Pressearbeit, und schaue, wie man sie am besten mit ihren Geschichten und ihren Unternehmen sichtbar machen kann.
Und das machst du sehr erfolgreich. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Genau, und lass uns doch einfach direkt auf den ersten Artikel, oder nicht Artikel, sondern auf die erste Mail eingehen, und zwar von David. David hat mir geschrieben, dass er gerne eine Plattform bauen würde für Leute, die bootstrappen möchten, also das Business ohne Kapital aufbauen möchten. So habe ich es ja auch gemacht, oder ich habe mit relativ wenig Kapital gegründet, und hat mir dazu einen Artikel zugeschickt, den ich mal lesen sollte, und mir ein paar Fragen dazu geschrieben. Und ich muss sagen, wir haben deinen Artikel gelesen, lieber David, aber wir werden jetzt nicht komplett auf den Artikel eingehen, weil A, wissen wir gar nicht, ob du das möchtest, und B, möchten wir einfach ein bisschen generelleren Input dazu geben zu dem Thema Pressearbeit. Uns ist auf jeden Fall aufgefallen, dass bei dem Artikel Authentizität fehlt. Und das, glaube ich, ist auch so die Erfolgsgeschichte, die nebenbei Durchstarten hat, weil ich, glaube ich, ganz authentisch berichte. Also ich erzähle einfach, was nicht läuft bei einer Gründung, was gut läuft. Ich erzähle auch mal, dass ich kein Englisch spreche. Das hatte ich jetzt bei dem Podcast mit den Einhorngründern. Fing auf einmal an, ins Englische zu switchen, und ich so, nee, natürlich kann ich Englisch. Ich arbeite als Flugbegleiterin, aber nicht wirklich gut. Also ich habe alles auf Spanisch gemacht. Und Authentizität ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch wenn man einfach dieses Wort nicht aussprechen kann, um sich interessant zu machen. Wie siehst du das, Christina?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, dass viele Pressearbeit einfach falsch für sich interpretieren. Sie suchen dann irgendwie nach einer News, die dann heißt, mein Unternehmen ist jetzt online, oder ich habe ein neues Produkt gelauncht. Das ist aber grundsätzlich weniger interessant für den Leser als beispielsweise, vor allem wenn es jetzt um Startups geht oder um Neugründung, die Geschichte, die dahinter steht. Also sprich, die Story, die der Gründer erzählen kann, wie ist er auf die Idee gekommen, wie ist er dann dazu gekommen, das Unternehmen zu gründen, was hat er für Herausforderungen und Probleme anfangs gehabt. Wenn wir jetzt uns die Geschichte von Joventur anschauen, dann hast du dich ja ganz bewusst für eine nebenberufliche Gründung entschieden. So, und darüber erzählst du, warum hast du dich für nebenberuflich entschieden, wie hast du das gemacht, wie hat die tatsächliche Gründung stattgefunden, was waren so die ersten Stolpersteine, als du angefangen hast, wie hast du es geschafft, das Unternehmen nebenberuflich zum Laufen zu bringen und erfolgreich zu machen? Und das sind Geschichten, von denen ich einfach glaube, dass der Leser sie gerne lesen will, vor allem, wenn er sich selber damit beschäftigt, ein Unternehmen zu gründen. Dann will ich ja wissen, okay, was kommt da auf mich zu? Weil wenn ich eine Idee habe, dann habe ich noch lange nicht die Vorstellung davon, was es eigentlich wirklich bedeutet, ein Unternehmen zu gründen. Und ich glaube, das kannst du nach mittlerweile fünfeinhalb Jahren schon ganz gut einschätzen und kannst wirklich Geschichten erzählen und vielleicht auch mal die ein oder andere Anekdote aus der Schublade holen. Und das ist wirklich wichtig, wenn du als Unternehmer Aufmerksamkeit auf dich, auf deine Story, auf deine Produkte, ja, und letztendlich auf dein Unternehmen ziehen möchtest.
Du hast gerade das Wort Erfahrung genannt und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man darüber berichtet, was man erlebt hat. Und das dauert, glaube ich, auch durchaus Jahre. Also ich habe ja 2012 Joventur gegründet und habe mit dem Bloggen 2015 angefangen, also 3 Jahre später. Und ich habe oftmals das Gefühl, dass Leute eine Plattform starten wollen, aber eigentlich noch gar nicht so viel Erfahrung zu dem Content dazu haben. Siehst du das genauso?
Ja, wobei ich dann wiederum denke, man kann ja durchaus eine Plattform starten und kann sich auch mit Themen befassen, die einen beschäftigen, bevor man beispielsweise gründet. Also du machst dir ja auch schon unfassbar viele Gedanken, wenn du jetzt eine Idee hast, okay, was mache ich daraus, wie ziehe ich das auf, wen könnte das vielleicht interessieren? Das sind ja alles Punkte, Stichwort Businessplan, mit denen du dich ja beschäftigst, bevor das Unternehmen tatsächlich läuft und bevor du wirklich Erfahrung mit dem Unternehmen sammelst. Aber das sind auch Themen, die angehende Gründer interessieren, weil jeder macht diesen gleichen Prozess durch. Jeder beschäftigt sich mit seiner Idee und jeder muss sich überlegen, hat diese Idee überhaupt Gewicht? Kann ich damit überhaupt eine Zielgruppe bedienen? Kann ich damit überhaupt Erfolg haben? Das, glaube ich, kann man durchaus machen. Wenn man aber, wieder Stichpunkt Erfahrung, noch nicht ausreichend Erfahrung hat, um wirklich ausreichend Inhalte zu generieren und so eine Plattform mit Leben zu füllen, dann kann man ja beispielsweise auch Folgendes machen und sich Interviewpartner holen. Also sprich, Leute, die Erfahrung zu dem Thema haben, befragen und damit auch wieder interessante Inhalte schaffen für seine Leser oder für seine Zuhörer. Das geht auch.
Ich mache ja auch nichts anderes mit dem Podcast. Also zum Beispiel jetzt die Folge mit dem Alexander Kölpin von Westtech Ventures. Ich habe doch keine Ahnung über VC-Finanzierung gehabt. Also habe ich ihm gesagt, wir machen jetzt eine Basic-Folge über VC-Finanzierung. Ich glaube, am allermeisten davon habe ich gelernt und nicht meine Hörer.
Das macht ja nichts. Also am Ende des Tages, wenn du dich, wenn du anfängst, beispielsweise über einen Blog oder wie du es jetzt auch machst, über einen Podcast, Themen zu überlegen, die deine Leser und deine Zuhörer interessieren könnte, dann lernst du natürlich automatisch auch was dabei. Du hast ja alleine auch schon wieder was gelernt, als du angefangen hast, diesen Podcast aufzusetzen. Also als ich dich gefragt habe, so wie Podcast machst du jetzt auch? Wie bist du darauf gekommen und wie machst du das? Wie hast du angefangen? Da hast du mir auch gesagt, ja, ich habe einfach mal angefangen und habe das ausprobiert. Und jetzt machst du das seit 3-4 Monaten?
Drei Monate?
Ja. Jetzt hast du ja auch schon wieder neue Erfahrungen, über die du erzählen kannst. Und ich glaube, das ist halt wieder ganz wichtig, wenn wir zurück auf die Authentizität kommen. Und das ist echt ein gemeines Wort. Wenn du anfängst, nach draußen an die Öffentlichkeit zu gehen, mit deiner Idee, mit deinem Produkt, mit deinem Unternehmen, dann solltest du dir genau über diese einfachen Basics Gedanken machen. Was sind Geschichten, die ich erzählen kann, die vielleicht nicht direkt auf mein Unternehmen verweisen? Also wir nennen ja Joventur nicht immer in deinen Texten, in deinen Inhalten, aber trotzdem...
Also doch, einmal mindestens.
Gut, okay, aber also wir nennen es schon, aber eigentlich musst du es gar nicht nennen, weil Leute, die deine Texte lesen, die deinen Podcast hören und die das interessant finden, die gucken ja dann automatisch, okay, wer ist diese Maike Hagmanns? Mhm. Und die kommen dann automatisch auch auf das Thema, ach guck mal, die hat Joventur gegründet. Was ist Joventur eigentlich? Ach guck mal, ein Reiseveranstalter, spannend. Also das ist so eine Kette, wenn du jemanden mit einem Thema interessieren kannst, dann guckt er sich ja automatisch an, wer ist der Autor oder der Podcast-Gestalter? Ja. Und dann schauen die sich automatisch auch an, was du machst, was du für ein Produkt hast, was du für ein Unternehmen hast.
Ja, also ist Blog definitiv ein Marketing-Tool.
Ja, absolut.
Ja, das sehe ich auch so, weil ich habe oft das Gefühl, und das leider habe ich auch so ein bisschen das Gefühl beim David, dass er versucht, mit dieser Plattform was verkaufen zu wollen. Also sprich, Coaching für Bootstrap-Gründung oder was das auch immer ist. Ich persönlich denke, mit dem Blog generierst du keine Einkünfte. Ja, auch wir haben Affiliate-Links drauf und wir kriegen auch mal 50 Euro von Amazon, manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber das ist kein Einkommen. Das ist ein nettes Goodie, was es nebenbei gibt, wo wir einen Host dafür bezahlen. Aber ich glaube nicht, dass man von einem Blog leben kann. Sondern es ist ganz klar ein Marketing-Tool, um gefunden zu werden. Wie siehst du das, Christina?
Dass man von einem Blog nicht leben kann, würde ich so nicht 100% unterschreiben. Denn es gibt ja tatsächlich in unterschiedlichen Branchen Blogger, die sehr gut von ihrem Blog leben
können. Wobei man dazu sagen muss, Christina hat auch einen Modeblog. Da ist es, glaube ich, auch ganz, ganz anders. Da seid ihr mit Affiliate-Links ganz, ganz anders, ne, bei Modeblogs.
Das ist nämlich genau der Punkt. Also Du hast in der Fashion- oder in der Food-Branche durchaus Blogs, die ganz gezielt darauf ausgerichtet sind, dass sie davon leben. Wenn du jetzt als Unternehmen einen Blog hast, dann würde ich dir recht geben, dann ist es ein Marketing-Tool, dann ist es im Grunde ein Vehikel, um auf dein Unternehmen und deine Produkte aufmerksam zu machen. Aber da ist ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht werblich wird. Den Tipp würde ich auch geben, wenn es um das Thema Pressearbeit geht. Wenn du beispielsweise überlegst, okay, ich möchte gerne aktiv Pressearbeit machen, dann solltest du dir genau die gleiche Frage stellen. Was ist für die Leser des jeweiligen Mediums, also des Magazins, des Online-Portals oder der Zeitung, interessant? Was könnte die interessieren? So, und wie machst du das? Du schaust dir auf der einen Seite die Zeitung an, also nimm wirklich ein Exemplar in die Hand, lese dann, blätter ein bisschen durch oder wenn es ein Online-Medium ist, dann scroll mal so ein bisschen durch die Artikel, überleg dir, welche Stichworte für dich interessant sind und guck mal, ob dieses Medium auch zu diesen Stichpunkten schon mal was geschrieben hat und was die geschrieben haben. Und du wirst sehr schnell feststellen, dass vor allem in der Presse Werbung einfach ein absolutes No-Go ist. Also was Journalisten suchen, du hattest da ja auch mal mit der Lisa Hegemann von T3N gesprochen, sind authentische Geschichten. Also wenn du einen werblichen Themenvorschlag an einen Journalisten schickst, dann landest du automatisch im Papierkorb. Mhm. Und das ist genau ähnlich, wie wenn du einen Blog mit Inhalten bespielen möchtest. Überleg dir Geschichten. Überleg dir Themen, die deine Leser und dann im nächsten Schritt auch die Leser der jeweiligen Zeitung, Zeitschrift, des Online-Magazins, was für die einen Mehrwert hat, was die interessieren könnte. Und ich glaube, dann hast du schon mal eine gute Grundlage, wie du Aufmerksamkeit auf dich ziehen kannst.
Ja, dass man so als Art Vorbild wird, ne? Weil, genau. Weil David hat ja auch geschrieben, er hat irgendwie schon, ich lese es mal kurz vor. Wo hat er das denn stehen? Er hat schon irgendwie ein paar Sachen gegründet. Ich finde das jetzt gerade nicht. Ist egal. Er hat auf jeden Fall schon was gegründet und hat damit wohl auch schon einen Umsatz generiert. Wo hat er das denn stehen? Ich habe es gestern noch gelesen. Ist ja auch egal. Aber dann, David, dann beschreib das doch viel mehr in deinem Artikel. Also sei doch ein Vorbild und erzähle halt, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Ich bin total perplex, weil ich habe das gestern noch gelesen. Wir haben das hier ausgedruckt. Christina, siehst du das irgendwo, wo er schon mal geschrieben hat, dass er schon mal was gegründet hat?
Ich meine auch, dass wir darüber gestern gesprochen haben, dass er das hat. Aber
da steht jetzt nichts mehr.
Nee, da steht nichts mehr. Okay, vielleicht haben wir das auch geträumt. Aber
haben wir das beide geträumt?
Grundsätzlich, das kann sein, dass das in seinem Artikel irgendwo mit erwähnt
war. Das stand in seinem Artikel. Er hat uns den Artikel geschickt.
Genau.
Aber da hatte er geschrieben, dass er halt ja schon Erfahrung hat und dann wollen wir Praxisbeispiele haben. Er hat zum Beispiel auch geschrieben, dass er schon einmal gescheitert ist und dann muss das, wenn er das schreibt, dann sollte er auch einfach sich da als Experte darstellen. Der Experte, der schon mal was gegen die Wand gefahren hat und das einfach nicht erwähnen, so sehe ich das. Und damit hat er wieder Authentizität geschaffen.
Nicht unbedingt auch als Experte, aber alleine diese Erfahrung, die er dadurch gemacht hat. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, nicht nur zu erwähnen. Ich habe übrigens schon drei Gründungen hinter mir. Punkt. Und dann weitergehen. Also ich bin dann ja genau in dem Augenblick, wo er sagt, ich habe schon drei Unternehmen gegründet und eins davon ist gescheitert. Dann hat er im Grunde einen Moment mein Interesse, weil ich dann wissen will, okay, was hat er für Unternehmen gegründet und warum ist er gescheitert und was hat ihn dann dazu bewegt, weiterzumachen? Das sind so Sachen, glaube ich, die sehr spannend und sehr interessant sein können. Und darauf geht David überhaupt gar nicht ein. Also vielleicht so als kurzes Sum-up dieses Artikels, den er uns geschickt hat. Es ist ein sehr sachlicher Artikel. Er ist gut recherchiert. Also er macht wirklich, es ist wie so eine Art, wie so eine Art Paper, was man für die Uni einreicht, hatte ich eher das Gefühl. Stimmt. Also es ist kein Beitrag, den ich auf einem Blog lesen wollen würde, jetzt zum Thema Gründung ohne Kapital, sondern es ist eigentlich mehr wie eine Art Paper, was ich an der Uni eingereicht habe. Es ist gut recherchiert, Es ist sehr sachlich.
Aber ich würde ihn nicht teilen.
Es weckt keine Emotionen.
Nee, überhaupt nicht. Also du identifizierst dich auch überhaupt nicht mit ihm. Wenn ich das lese, dann denke ich, hat das ein Student geschrieben, der eine Abgabefrist hatte. Damit hast du es, glaube ich, ganz gut getroffen. Also wie gesagt, es wäre definitiv nichts, wo ich meinen Mehrwert rausziehen würde, weil es fehlt auf jeden Fall Erfahrung, es fehlt Authentizität. Er ist für mich kein Vorbild, er stellt sich nicht als Vorbild dar. Er stellt sich nicht als Vorbild dar.
Ja, das kannst du so sagen.
Ja, ne? Kann man so sagen. Und was mir auch fehlt, ist der Expertenstatus. Und ich glaube, ich nehme das Wort Experte einfach mal, um zu switchen, Christina, und um auf die zwei anderen Leserbriefe einzugehen. Da habe ich nämlich die Chance, mich als Experten darzustellen. Weil nämlich Alexander und Nadja haben mir auch noch geschrieben und haben spezielle Fragen zu einem Reiseveranstalter. Du bleibst einfach noch hier, Christina.
Ja, genau.
Ich glaube, du kannst nicht wirklich viel zur Reiseveranstaltung sagen, eher zu Pressethemen. Aber Christina bleibt auf jeden Fall noch hier. Und werf einfach ein, wenn du Fragen hast.
Das mache ich.
Also, wie gesagt, Alexander und Nadja wollen unabhängig von einer auch Reiseveranstalter nebenbei gründen und haben mich angeschrieben. Und ich fange mal mit Ladies First an. Das war Nadja und die hat geschrieben, momentan bin ich noch im Konzept und in der Umsetzungsphase und wollte euch daher mal fragen, ob ihr noch nützliche Tipps geben könnt. Vor allem mit Bezahlung der Reisen von Kunden und Rechtlichem. Hattet ihr Probleme oder könnt ihr Tipps geben? Ja, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Gründungen, die von Geschäftsmodellen, die man selber oft erlebt oder selber oft konsumiert oder produziert, als relativ einfach angesehen werden. Also zum Beispiel eine Restaurantgründung oder ein Reiseveranstalter, wenn du einen Reiseveranstalter gründest. Also, weil du kochst ja selber und du planst auch selber mal eine Reise. Aber es ist deshalb überhaupt nicht leicht, ein Restaurant zu gründen oder einen Reiseveranstalter zu gründen. Das habe ich immer das Gefühl, dass das als relativ einfach angesehen wird. Wie siehst du das, Christina, wenn du noch gerade hier bist?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich esse gerne, ich koche gerne, ich reise auch gerne und ich plane das alles im Moment auch alleine. Aber ich glaube, für mich ist immer dieses Thema, ich habe viele Veranstaltungen schon in meinem Leben organisiert und das kann man wahrscheinlich so ein bisschen vergleichen. Der Aufwand, der hinter einem Event steckt, der ist unfassbar groß und das Event ist dann meistens in 1-2 Stunden wieder vorbei und man sieht eigentlich nicht, was hinter den Kulissen alles passiert. Und ich glaube, so ähnlich stelle ich mir das vor bei einer Restaurantgründung oder auch bei der Gründung eines Reiseveranstalters. Da passiert so unfassbar viel hinter den Kulissen, was man eigentlich alles gar nicht mitbekommt. Und am Ende gehe ich dann auf die Reise Und ich finde es dann immer ganz, ganz schlimm, wenn Leute dann irgendwie undankbare Kommentare hinterher hinterlassen, weil, weiß ich nicht, beim Essen eine Gabel gefehlt hat oder ähnliches. Also da gibt es ja unfassbar viele Beispiele. Ich habe großen Respekt davor.
Ja, aber ich glaube, wie gesagt, eine Restaurantgründung oder eine Gründung vom Reiseveranstalter darf man echt nicht unterschätzen, nein, auch wenn man das Produkt selber oft zusammenstellt oder konsumiert. Unterm Strich ist so eine Gründung genauso schwierig wie alle anderen und eine nebenberufliche Gründung ist genauso schwierig wie eine Vollzeitgründung. Das aber nur am Rand. Ja, um nochmal speziell auf Nadjas Frage einzugehen. Also es gibt ganz, 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 ganz viele rechtliche Sachen, die man beachten muss. Und zwar sind die auch alle niedergeschrieben im BGB 651k, also im bürgerlichen Gesetzbuch. Und das muss man wirklich durcharbeiten. Und das sollte man auch durcharbeiten, weil man kommt in höllische, weiß ich nicht,
Schwierigkeiten?
Höllische Schwierigkeiten.
Höllenschwierigkeiten. Ja, ich weiß, was du sagen willst, aber mir fällt das Wort gerade auch nicht ein.
Das ist schön, wenn man Wortfindungsprobleme hat.
Großartig, ne?
Also man kommt in wirklich starke Probleme, wenn man sich nicht mit dem Rechtlichen eines Reiseveranstalters auseinandergesetzt hat. Was ich immer empfehle, ist einfach mal sich einen Reisekatalog von einem großen Player zu holen, also vom TUI Neckermann oder der Tour, und sich hinten die AGBs durchzulesen. Dieses Kleingedruckte, was manchmal 2-3 Seiten lang ist. Einfach mal schauen, was die haben und sich dann mit dem BGB hinzusetzen und das zu vergleichen, weil nämlich deren AGBs natürlich auf dem BGB beruht. Und weil man da sicherlich einiges von den Großen lernen kann. Also deshalb, bevor du irgendwas aufsetzt oder irgendwelche Reisen verkaufst, schau dir mal die AGBs von großen Veranstaltern an. Generell muss man sagen, Reiseveranstaltung ist ein absolut haftungsdrohendes Geschäft. Deshalb sind auch fast alle Reiseveranstalter Kapitalgesellschaften, auch wir. Also mach das bitte nicht als Einzelunternehmer, weil man haftet für jede Scheiße. Man haftet für Rotze auf dem Kopfkissen, man haftet für einen Guide, der kein Englisch spricht, also nicht nur die Gründerin spricht kein Englisch, sondern auch der Guide spricht kein Englisch. Man haftet für ein Pferd, das sein Gepäck nicht tragen konnte. Das sind so Beschwerden, die mir aus dem letzten Vierteljahr so im Kopf geblieben sind. Aber man haftet einfach für alles. Und deshalb bitte nicht als Einzelperson gründen oder als Einzelunternehmer, sondern auf jeden Fall eine Kapitalgesellschaft gründen. Und ganz, ganz wichtig ist auch der Insolvenzschutz. Das ist auch nach dem deutschen Gesetzgeber vorgeschrieben. Wenn du eine Reise veranstaltet, brauchst du Insolvenz oder brauchst du Reisepreissicherungsscheine, die im Prinzip eine Insolvenzversicherung sind. Ich kann ja aber jetzt gar nicht in einer Podcast-Folge überall drauf eingehen, weil es wirklich tiefgründiges Know-how ist, was man sich aneignen muss. Und da empfehle ich wirklich jedem, der einen Reiseveranstalter gründen will, den Fachwirt zu machen. Den Tourismusfachwirt von der IHK ist eine entweder dreimonatige Vollzeitausbildung oder eine zweijährige Teilzeitausbildung. Und da lernt man wirklich alles. Also sich wirklich weiterzubilden. Deshalb kann ich gar nicht so fundiert auf Nadjas Einfrage eingehen, aber ich hoffe, ich habe dir schon ein bisschen mit dem BGB und den AGBs geholfen. Und dann hat Alexander mir noch geschrieben und der hat spezielle Fragen zu der Gründung eines Reiseveranstalters. Ich lese die einfach mal vor und beantworte die jetzt in einem runter, weil ich einfach, ehrlich gesagt, lieber Alexander, keine Zeit habe zum Schreiben, sondern das jetzt einfach mal bespreche mit dir. Also Alexander hat geschrieben, er möchte auch einen Reiseveranstalter nebenberuflich gründen, ist jetzt komplett in einer anderen Branche und fragt zuallererst, was ist eine realistische Marge, die man als Reiseveranstalter erzielen kann? Das ist total schwer pauschal zu beantworten. Ich würde aus dem Bauch sagen zwischen 10% und 40%, aber das ist komplett abhängig vom Geschäftsmodell. Also zuerst musst du dir Gedanken machen, Alexander, wie vertreibst du? Vertreibst du über einen Vermittler oder vertreibst du direkt? Wenn du über einen Vermittler vertreibst, musst du Provision für einen Vermittler einplanen. Dann, wenn du über einen Vermittler vertreibst, musst du dir überlegen, machst du Netto- oder Bruttoprovision? Also wenn du nur Nettoprovision machst, dann musst du da nochmal die Mehrwertsteuer draufhauen. Dann sind das die Provision plus 19%. Dann gehen auf keinen Fall 10% Marge. Dann bist du eher bei 20%. Dann musst du dir Gedanken machen, wohin veranstaltest du deine Reise. Also machst du zum Beispiel Reisen ins Ausland, dann wirst du einen Dollar bezahlen, weil außer wenn du nach Castrop-Rauxel fährst, wirst du alle deine Leistungen in Dollar einkaufen und da muss definitiv die Währung abgesichert sein. Weil ich glaube, wir wissen alle, wenn jetzt irgendwie noch irgendein Rechtspopulist in Europa an die Macht kommt, fällt der Euro ziemlich krass ab und dann hast du ein Problem mit dem mit den Währungsschwankungen. Dann ist es ganz, ganz abhängig vom Zielgebiet. Wie viel Konkurrenz gibt es da? Welche Preisstrategie kannst du da fahren? Und was auch ganz wichtig ist, ist das Konzept der Reise. Wenn du eine Gruppenreise hast, ist der Break-Even ganz anders wie bei einer Individualreise. Also unterm Strich kann ich deine Frage nicht beantworten. Ich würde sagen 20-40%, vielleicht nimm die goldene Mitte 25%, aber mach dir da wirklich Gedanken drum und lest dich wirklich nochmal komplett ein. Dann deine zweite Frage war, wie viel Geld muss man am Anfang für Online-Werbung investieren? Kann ich dir nicht sagen, ich habe keine Online-Werbung gemacht. Ich habe Suchmaschinenoptimierung gemacht und hatte da das Konzept entweder Zeit oder Geld. Ich habe ganz viel Zeit investiert und habe es selber gemacht. Also ich habe mir dann selber das Wissen über Suchmaschinenoptimierung angeeignet und habe überhaupt gar kein Geld in Online-Werbung investiert. Deshalb kann ich deine Frage dazu leider auch nicht beantworten. Die dritte Frage, welchen Beitrag muss man als Sicherungsleistung bei der Insolvenzversicherung hinterlegen? Super, ich kann dir eine Frage beantworten und zwar sind das genau 6 Euro pro Kunde. Das setzt sich aus 3 Euro Insolvenzschutz und 3 Euro Haftpflicht oder einer obligatorischen Haftpflichtversicherung zusammen, also 6 Euro pro Kunde, pro Reisenden kannst du rechnen und ganz wichtig, wenn du mehr als 100 Kunden hast, musst du 5.000 Euro Sicherheit bei der Bank hinterlegen. Wo du den Insolvenzschutz bekommst, entweder bei der MDT, da sind die Joventour-Reisen versichert, also Makler der Touristik, oder bei Schmetterling-Reisen, es gibt sicherlich auch noch andere Versicherungsvermittler, aber MDT kann ich wirklich empfehlen. Dann, wie finde ich die ersten potenziellen Kunden? Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Ich empfehle dir auch wirklich Suchmaschinenoptimierung und lese dazu das Buch von Sebastian Erlhöfer. Das verlinke ich gleich nochmal in den Shownotes. Arbeite dich da durch, werd dir bewusst, wer deine Kunden sind, mach eine ordentliche Kundenanalyse und dann erstell Content dazu und dann wirst du gefunden und dann werden die Kunden schon buchen. Fünfte Frage ist, wie erfolgt die Abwicklung von Buchungsanfragen? Ja, ich würde sagen, einfach beantworten. Christina muss auch lachen. Sehr also gut. Ja, wenn du eine E-Mail bekommst, dann musst du die beantworten. Und wenn da noch eine E-Mail kommt, dann musst du die nochmal beantworten. Und wenn das sehr viele E-Mails sind, dann kannst du dir überlegen, ob du die Buchungsfragen, die Kundenfragen einfach mal in den FAQs zusammenfasst. Das machen wir immer. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, dass wir alle Kundenfragen, die einmal reinkommen, schriftlich auf der Webseite festhalten, damit die zukünftigen Kunden diese nachlesen können. Und deine letzte Frage war, ab wann kann man sinnvoll ein Buchungssystem nutzen? Diese Frage kann ich wieder nicht beantworten, weil wir auch noch nicht das perfekte Buchungssystem gefunden haben. Also es gibt einige, die kosten aber irgendwie 1.000 Euro pro Monat, das ist für uns zu viel. Ich würde sagen, so aus der Erfahrung heraus, brauchst du vielleicht ein Buchungssystem, das so alles in allem kann, also Rechnung erstellen, Reiseunterlagen erstellen, Kommunikation mit Incoming-Agenturen, dass sich das vielleicht ab 1.000 Reisenden im Jahr rentiert. Aber das hängt wirklich vom Produkt ab. Wenn du Gruppenreisen hast, dann sicherlich erst viel später, weil du dann ja die Reisen koordinierst und nicht die Kunden. Wenn du Individualkunden hast, dann würde ich sagen, ab 1.000 Kunden solltest du dir Gedanken über ein Buchungssystem machen. Davor bastel dir einfach was zusammen. Wir arbeiten jetzt auch mit drei Systemen. Wir machen die Buchhaltung mit Zefdesk, die Reiseunterlagen mit Destination Book und die Angebotserstellung ganz normal noch mit Excel-Tabellen. Also ja, da musst du dich einfach ein bisschen reinfriemeln, aber auf keinen Fall unter 1.000 Reisenden pro Jahr. So, ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten, Alexander. Ich habe jetzt ganz viel alleine gesprochen. Christina sitzt immer noch brav hier. Ich danke dir, Christina, dass du hier geblieben bist.
Ich habe sehr viel gelernt. Ich fand das jetzt sehr spannend und sehe mich jetzt fast schon in der Lage, selber einen Reiseveranstalter zu gründen. Nein, ich bleibe bei dem Thema, was mir am besten liegt und auch am meisten Spaß macht.
Bei Pressearbeit.
Genau. Aber ich habe ein paar gute Ideen für neue Themen bekommen, während du gesprochen hast. Echt? Von daher ist das auch ganz gut. Das besprechen wir gleich.
Cool. Also ich danke dir, dass du mitgemacht hast beim Podcast.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich danke David, Alexander und Nadja für die Zuschriften. Ich habe mich sehr gefreut. Es tut mir leid, wenn ich die nicht alle schriftlich beantworten werde, aber dafür gibt es ja Podcasts und dann könnt ihr euch das einfach in der U-Bahn oder sonst wo anhören.
Genau.
Ein schönes Wochenende.
Tschüss.